Wie nehmen Sie die öffentliche Diskussion um den Anschlag von Würzburg wahr?
Ja, erstmal muss man sagen, dass schon medial viel differenziert wird und durchaus auch ja, unsere Warnung, dass man jetzt nicht pauschal unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Gruppe unter Generalverdacht stellen sollte, durchaus auch Gehör findet. Ne? Und was ich positiv finde, ist, dass mittlerweile stärker danach gefragt wird, wie sind die Aufnahmebedingungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wo sind Schutzlücken, wo müssen Verbesserungen her, ne? Weil es tatsächlich in dem Bereich einiges zu tun gibt.
Darauf kommen wir gleich noch. Vielleicht noch zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen selbst. Was Sie so bisher mitbekommen haben, wie haben die auf den Anschlag selber reagiert?
Naja, wir haben ja tatsächlich viele Personen, die selber aus Ländern geflohen sind, wo sie oder ihre Familie von extremistischem Terror und Krieg bedroht waren. Insofern natürlich diese grausame Tat in Deutschland auch bei den unbegleiteten Minderjährigen, die in den Einrichtungen unserer Mitgliedsorganisation betreut werden, Ängste ausgelöst. Ne? Und ja, also da geht es auch denen ganz genauso wie ganz vielen anderen Menschen in Deutschland, ne? Die jetzt nicht wissen, ob es wieder zu einem Attentat kommt und ob sie vielleicht das nächste Mal das Opfer sind.
Umgekehrt könnte man ja sagen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fliehen oft aus Krisengebieten, wo sie selbst schlimme Gewalterfahrungen gemacht haben oder Gewalt mit ansehen mussten, wo sie womöglich enge Bezugspersonen verloren haben, eine gefährliche Flucht hinter sich gebracht haben und hier ohne engste Bindungen lebten. Könnte das nicht auch dazu führen, dass sie zumindest besonders gefährdet sind, vereinnahmt und womöglich zu Gewalt angestachelt zu werden als labile Persönlichkeit?
Also empirisch gibt es darauf bisher keine Hinweise. Ne? Also unserer Erfahrung nach ist ja eigentlich das, was wir über die letzten 10 Jahre beobachten können, wo wir immer bessere Aufnahmebedingungen bekommen haben, eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ja, gerade weil wir bei unbegleiteten Minderjährigen auch eine rechtliche Gleichstellung bei der Betreuung und Versorgung haben mit deutschen Jugendlichen, die nicht mehr bei ihren Eltern leben können und es ganz, ganz viele Tausend ja in Ausbildung, Arbeit und Selbstständigkeit geschafft haben, trotz einer belastenden Fluchtgeschichte und trotz belastenden Fluchterfahrungen im Herkunftsland.
Also eigentlich keine empirische Evidenz für so eine verstärkte Gefährdung, auch nicht dafür, was zurzeit sowieso viel in der Diskussion ist, für eine verstärkte Hinwendung zu einem fanatischen Islamismus.
Da sind einfach unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie andere Zielgruppen auch zu sehen. Ne? Wir haben zwar Anwerbungsversuche bei Flüchtlingen gehabt, wie beispielsweise der Bayerische Verfassungsschutz berichtet, aber wir haben zumindest aus unseren Einrichtungen jetzt keinen Hinweis, dass es reihenweise zu Radikalisierungen kommt und auch die Beratungsstellen für Extremismus sagen, ja, Betreuer aus Einrichtungen für Jugendliche rufen schon mal an, ja, aber das ist im einstelligen Bereich und deutlich häufiger und genauso häufig sind Anrufe von Angehörigen, von Personen, die sich hier radikalisieren, die hier geboren, aufgewachsen sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben etc. Also man kann jetzt nicht per se annehmen, Neueinreise bedeutet gleich ein höheres Radikalisierungsrisiko. Was aber natürlich klar ist, wenn wir jetzt für diese Jugendlichen keine vernünftigen Perspektiven in Deutschland schaffen, bietet das natürlich Ansatzpunkte, ne? Und das, was berichtet wird, ist ja, dass diese Anwerbungsversuche ganz stark darauf basieren, dass ein Unterstützungsbedarf, der da ist, aber nicht gefüllt wird, dann durch islamistische Gruppen genutzt wird, indem bestimmte Hilfsangebote gemacht werden und dann über diese Hilfsangebote versucht wird, so eine langsame Radikalisierung voranzubringen. In dem Fall in Würzburg scheint das ja allerdings nicht der Fall gewesen zu sein, ne? Und ja, daraus können wir einfach zwei Schlüsse ziehen. Zum einen ist es natürlich so, dass wir nur dann, wenn wir frühzeitig mitbekommen, dass Radikalisierungen stattfinden, auch erfolgreich deradikalisieren können. Das sagt uns die Extremismusforschung. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht immer weniger Betreuung brauchen, sondern wieder zurück zu guten Standards und mehr Betreuung. Und diese Tendenz, die wir seit letztem Jahr in Deutschland bekommen haben, immer größere Einrichtungen mit kleinerem Betreuungsschlüssel, immer abruptere Hilfebeendigungen umkehren müssen und zurück zu den guten Standards kommen.
Mhm. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Frühjahr dieses Jahres haben Bund und Länder ja auch schon beschlossen, weitere Einsparungen vorzunehmen. Wo soll denn da noch gespart werden bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen?
Ja, es ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, damit zu rechnen, dass jetzt nach der Sommerpause die Kinder- und Jugendhilfe neu geregelt wird deutschlandweit. Und da ist eine der Gefahren, dass der Rechtsanspruch darauf, in die Selbstständigkeit begleitet zu werden, wenn ich 18 Jahre alt werde, weiter aufgeweicht wird. Das heißt, dass wir viel mehr abrupte Hilfebeendigungen mit dem 18. Geburtstag bekommen, wo dann auf einmal Unterstützungsnetzwerke zusammenbrechen und Beziehungsabbrüche wieder entstehen. Also genau das entsteht, was so dramatisch war, auch schon für die Jugendlichen davor, diese Brüche in der Biografie durch die Trennung von den Eltern, von der Familie etc. Ja, das ist die eine Gefährdung. Und die andere ist, dass ein neuer Unterbringungstyp ermöglicht wird, der sagt, naja, unbegleitete Minderjährige sind ja schon deutlich selbstständiger als andere, die haben es ja schon alleine hierhin geschafft, die brauchen ja nicht so viel Betreuung und Versorgung. Ja. Und darüber dann durch die Hintertür diese rechtliche Gleichstellung zwischen minderjährigen Flüchtlingen, die ankommen, und deutschen Kindern und Jugendlichen, die ihre Eltern verloren haben beispielsweise, aufgehoben wird. Ja. Und das ist sehr besorgniserregend. Und wenn man sich anschaut, dass gerade das Bundesland Bayern da einer der maßgeblichen Akteure ist, um diese Standardabsenkung voranzutreiben, gleichzeitig aber der Bayerische Verfassungsschutz berichtet, dass es in den letzten Monaten immer wieder Anwerbungsversuche gab, die versuchen, ein Betreuungsvakuum und ein Unterstützungsvakuum auszunutzen, ja, dann ist das schon extrem fahrlässig, jetzt auf Bundesebene sich dafür einzusetzen, dass es weniger statt mehr Hilfen gibt.
Es sind ja auch Probleme, die jetzt nicht erst kommen, sondern teilweise schon bestehen. Gerade dieser Übergang nach dem 18. Geburtstag in eine Unterbringung dann als Erwachsener. Da gibt es wahrscheinlich jetzt schon Verbesserungsbedarf. Wie würde denn ein idealer Umgang mit diesem Übergang ins Erwachsenenleben aussehen?
Also das, was jetzt vielerorts passiert, ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ne? Dass dann aus der Wohngruppe, wo ich stabilisiert wurde als Jugendlicher, wo ich mit Schule und Betreuung und so weiter eigentlich auf einem ganz guten Weg bin, dann ab dem 18. Geburtstag in eine Gemeinschaftsunterkunft für Erwachsene verteilt werde, in Mehrbettzimmern mit 4 bis 6 Personen, mit der ganzen Enge und dem Lärm, der oft in diesen Unterkünften herrscht, und dann an dieser ganz entscheidenden Stelle auf einmal eine extreme Belastungssituation und ein Beziehungsabbruch eintritt. Und das bringt verschiedene Gefährdungen mit sich. In erster Linie gefährdet das natürlich eine Absicherung auch von Bildungserfolgen. Aber natürlich ist es auch so, wenn wir wahrnehmen wollen, ob sich Verhaltensauffälligkeiten ergeben, ob Radikalisierungen sich entwickeln, dann geht das nur, wenn da auch Betreuer dran sind, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht. Und das ist in den großen Gemeinschaftsunterkünften für Erwachsene meist nicht gegeben. Ja, idealerweise sieht das so aus, dass wir einen sanften Übergang in die Selbstständigkeit haben, also bei denen, die schon relativ weit sind, eine eigene Wohnung, wo dann noch ambulant betreut wird, im besten Fall durch Betreuer, die sie schon kennen aus ihrer vorherigen Einrichtung, um da einfach eine Beziehungskontinuität herzustellen. Und bei denen, die noch Unterstützungsbedarf haben, weiterhin das Setting von Wohngruppen oder Wohngemeinschaften. Ja, das muss dann jeweils individuell geschaut werden.